Herzlich willkommen bei unserem neuen Adventure Corner Podcast. Heute sind dabei Peter.
Hallo.
Tobias.
Hallo.
Und Susanne.
Hi.
Und ich natürlich auch.
du bist wir haben der uns Matthias. Heute...
Ja, ich bin der Matthias.
Genau.
Wir haben uns heute zusammengesetzt und wollen über ein ganz besonderes Thema sprechen. Es ist nämlich so, dass der Tobias heute bei der Delic war. Und genau. Wir wollen ihn heute ins Kreuzverhör nehmen und beinharte, knallharte Fragen stellen, wie es denn so war. Ja. Und ich würde sagen, wir starten eigentlich gleich hinein ins Geschehen. Also, Tobias, wie war es heute bei der Delic?
Toll. Also zunächst mal, es war endlich mal seit langer Zeit ein Tag mit Sonnenschein. Das war schon mal sehr gut. Ja, ich war heute Nachmittag bei der Delic. In den letzten beiden Tagen, also wir nehmen das am Donnerstag auf, den 11.05. Und in den Tagen davor gab es von der Delic ein kleines Presseevent, an dem ich leider keine Zeit hatte und auch ja die Anreise von Österreich halt ein bisschen weit nach Hamburg ist. Deswegen durfte ich heute als Einzelner dort sein. Und zuerst gab es eine Studiotour und ging dann los im Büro von Carsten Fichtelmann, dem der Delic-Chef, der ja im Prinzip nur ein bisschen was erzählt hat, so was sie mit Säulen der Erde so vorhaben und dass das halt ein relativ großes Spiel wird und dreigeteilt und so. Das konnte ich dann aber später auch noch anspielen und genauso auch das neue Adventure von Martin Gante für State of Mind konnte ich ebenfalls anspielen.
Okay. Zu State of Mind haben wir schon bei der letzten Gamescom einiges gesehen, aber wie sieht es denn bislang bei Säulen der Erde aus?
Ja, also ich war persönlich, als ich so die ersten Screenshots gesehen habe, habe ich gedacht, die Charaktere sieht so ein bisschen so aus, als ob die da irgendwie raufgeklebt werden. Also auf den Screenshots habe ich gedacht, ob das später in Bewegung gut aussieht, ich lasse mich mal überraschen. Naja, und dann bin ich da ich durfte das Probespielen, das Spiel. Mhm. Und das war eigentlich, von der Grafik her echt schön, fand ich. Also, sie machen es in 2D mit Visionaire und also der Grafikstil sieht sehr ähnlich aus wie bei den beiden DSA-Adventures. Wer die also kennt, der weiß in etwa, was auf einen zukommt. Also auch so ähnlich wie ein Gemälde, also so mit einzelnen Pinselstrichen und so, aber sehr, sehr detailliert. Auch nochmal deutlich mehr animiert als zum Beispiel die DSA-Adventures. Das heißt also, ein Teil des Spiels handelt halt im Winter, was ich da gesehen hatte, und dann siehst du halt also Schneeflocken runterfallen und so und sieht auch wirklich nett aus. Oder wenn du dich da durch die Gegend bewegst, dann wackeln irgendwelche Büsche und Bäume wehen im Wind und so. Also es ist wirklich recht gut hintergrundanimiert auch. Also es bewegt sich überall ein bisschen was. Man muss eben sich ein bisschen drauf einlassen und dann, wenn man so durchrauscht, sage ich jetzt mal, dann sieht man es natürlich nicht, wenn man dann mehr auf den Charakter achtet. Aber wenn man mal einen Augenblick stehen bleibt und sich die Grafik anschaut, das sieht wirklich nett aus. Also es hat mir wirklich von der Optik überraschend gut gefallen, muss ich sagen. Und es gibt drei Charaktere, also drei Hauptcharaktere, die man spielen darf und zwei Nebencharaktere zusätzlich noch. Und wie auch im Buch von Ken Follett, also in der Buchvorlage Säulen der Erde, erleben wir die Geschichte mit diesen Charakteren in verschiedenen Jahren. Also das heißt, die werden älter. Und es entwickelt sich die Welt um sie herum, also die Stadt wächst und die Kathedrale, um die es dann geht, in Kingsbridge, die wird weiter ausgebaut und insgesamt sah das schon mal sehr gut aus. Ich habe mir einen Eindruck von der englischen Sprachausgabe verschaffen können und auch von der deutschen. Fand ich beide sehr gelungen. Also, Carsten Fichtelmann sagt, er ist eher Fan der englischen Sprachausgabe, weil das der Atmosphäre nochmal zuträglicher ist, weil es englische Mönche im irgendwie, ich weiß nicht, wann das Buch jetzt genau spielt, beziehungsweise wann das Spiel jetzt genau spielt, irgendwann im, England im 11. Jahrhundert, da gab es wenig deutsch sprechende Mönche. So war das Zitat von Carsten Fichtelmann. Und ja, klar, dementsprechend trägt es der Atmosphäre natürlich bei. Aber also man kann auch zum Beispiel englische Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln würde auch gehen, wer das möchte. Also das, was man so kennt, ist da also standardmäßig drin. Aber die deutsche Sprachausgabe fand ich auch sehr gut. Wo noch vielleicht ein bisschen dran gearbeitet werden muss, ist Lippensynchronität. Aber das war auch noch bei weitem nicht fertig. Also es kommt irgendwann im August.
Und in spielerischer Hinsicht, ist es so klassisches Adventure oder eher interaktiver Film oder?
Also es ist kein klassisches Adventure. Es ist aber auch nicht so wie jetzt die Telltale-Spiele. Also es ist so eine Mischung daraus. Du hast nicht mehr so viele Rätsel, sag ich jetzt mal, oder so diese Art von Rätseln, wie man sie bei Deponia zum Beispiel gehabt hat. Dass du irgendwie aus verschiedensten Bildschirmen 30 Inventargegenstände zusammenkrümeln musst und dann die im Inventar kombinierst und dann irgendwo einsetzt. Das gab es da so nicht. Aber du hast ein Inventar, du hast sogar zwei Inventarsorten. Einmal gibt es also so ein Gedankeninventar und Themeninventar, wo die Charaktere Sachen sammeln, mit denen sie oder über die sie mit anderen Leuten reden können. Und dann gibt es eben ein physisches Inventar, wo man dann Bücher oder Schlüssel oder sowas halt drin einsammelt. Und also das, was ich jetzt da spielen konnte, das war dann halt unter anderem so ein Rätsel, wo man Fleisch räuchern musste, was man, also man hat vorher ein Reh erlegt, sag ich jetzt mal. Das klappt mit einer Steinschleuder und mit so einem kleinen Minispiel, Reaktionsspiel irgendwie. Da können wir auch noch mal einen Screenshot dann zu zeigen, damit man so ungefähr die Vorstellung hat, wie es dann aussehen wird. Und funktioniert aber eigentlich wirklich gut. Also ich bin nun echt kein Actionspieler und habe das also mit der Maus gemacht. Das klappte eigentlich echt ganz gut. Man musste zweimal zum richtigen Moment die Taste drücken und dann das ging also. Und danach musste man dann eben um das dann räuchern zu können, musste man halt entsprechend Holz sammeln und zwar verschiedene Sorten von Holz. Das lag also alles in der Nähe herum. Und dank der Hotspot-Funktion, also der Hotspot-Anzeige, war es auch nicht so schwierig, das dann zu finden, natürlich. Aber wenn man darauf verzichtet, dann war schon, also dann kann man es auch übersehen. Ne? Also das ist schon sehr gut in den Hintergrund eingebaut. Und ja gut, das musste ich dann eben halt mit einem Ofen kombinieren und dann konnte ich das Fleisch räuchern. Also das war jetzt halt so ein Rätsel, was ich da spielen konnte. Ansonsten passiert sehr viel über Dialoge. Ich habe also die Möglichkeit, über Dialoge zum einen tatsächlich das Verhalten von anderen Charakteren mir gegenüber, beziehungsweise dem Spieler gegenüber, zu verändern. Das heißt, also bin ich freundlich, sollten die im Anschluss auch freundlich zu mir sein, bin ich irgendwie gemein zu denen oder so, dann kann es auch durchaus passieren, dass die dann eben also dann später auch nichts mehr mit mir zu tun haben wollen. Und andersrum gibt es auch Nebenquests, die ich auch durch Gespräche freischalten kann oder sowas. Die dann auch also deutlich mehr Rätsel vielleicht nochmal mit sich bringen oder sowas. Aber grundsätzlich richtet sich das Spiel eher an unerfahrene Abenteuerspieler oder unerfahrene also an Leute, die jetzt nicht Hardcore-Adventure-Spieler sind.
Und wurde
Wobei,
auch dazu gesagt, von der Spieldauer her, wie lange man worauf man sich einstellen kann bei der Spieldauer?
ja. Haben wir da nicht drüber gesprochen, nein. Aber es ist das umfangreichste Spiel von Dedelic, zumindest wohl was die Hintergründe und Charaktere angeht. Also es soll über 200 Hintergründe geben. Das ist ungefähr das Dreifache von Deponia 1. Oder na, deutlich mehr noch als das Dreifache von Deponia 1.
Ist das nur das eine Teil oder alle drei
Teile? Nee, das ist das komplette. Das sind okay. Alle drei Teile. Allerdings ist es halt, ja, also der Delic spricht von Büchern, damit man nicht auf den Gedanken kommt, dass es ähnlich ist wie bei einer Telltale-Episode, dass jeder Teil eben in 2 Stunden durchgespielt werden kann. Und sie versuchen auch irgendwie nicht von Teilen zu sprechen, weil ich sag mal, wenn du jetzt ein Spiel hast, Monkey Island Teil 1 oder Monkey Island Teil 2, dann kannst du jedes Spiel davon losgelöst vom anderen spielen. Das geht bei Säulen der Erde logischerweise nicht, weil die Geschichte ja durchgängig ist durch alle drei Teile. Bücher. Jetzt rede ich selbst schon davon. Die Spiele auch aufeinander aufbauen. Das heißt, also Entscheidungen, die ich im ersten Buch getroffen habe, in irgendeinem Kapitel, können sich auch bis zum letzten Buch und irgendwo Kapitel dann durchziehen.
Besteht eigentlich die Gefahr, dass man gespoilert wird, wenn man das Buch gelesen hat?
Haben
Sie dazu was gesagt?
Das ja. Das Buch ist ja doch sehr umfangreich. Das Buch ist sehr umfangreich. Ich habe es noch nicht gelesen. Das werde ich jetzt ich demnächst vielleicht mal tun. Also es ist so, dass sie einen Großteil der Geschichte tatsächlich komplett neu geschrieben haben. Und zwar, weil sie festgestellt haben, dass wenn man das Buch im Prinzip so komplett nachspielt, sag ich jetzt mal, dann passt es halt nicht von den Dialogen. Du hast halt nicht unbedingt Aufgaben da drin und so. Das Einbauen der Rätsel gestaltet sich schwierig. Und also es ist so, dass man, also ich kenne das Buch jetzt nicht, aber das kann ich vielleicht sagen, weil das hat der mit Kemke auch im Interview nochmal gesagt. Also wir haben auch noch ein Interview mit dem Entwickler bzw. mit dem Schreiber, mit dem Autoren. Und er sagte, es gibt also so irgendwo in dem Buch gibt es eine Stelle, wo ein Charakter stirbt und man, also das den Leser wohl ziemlich mitnehmen soll. Ich weiß es nicht, ich habe es selber nicht gelesen bisher. Ich weiß also auch nicht, um wen es da geht. Aber in dem Spiel kannst du also zum Beispiel, wenn du dich gut anstellst und ich sag mal, eine etwas kniffligere Herausforderung oder mehrere knifflige Herausforderungen löst und dich also wirklich dabei geschickt erweist, kannst du es vielleicht sogar schaffen, dass dieser Charakter überlebt. Also insofern ändert sich das schon sehr im Vergleich zum Buch.
Cool. Ja, klingt spannend.
Gibt es dann auch verschiedene Enden oder ist es nur der Weg zum Ende, der anders ist?
Es gibt ein Ende.
Ein Ende.
Ja.
Na, bin ich mal gespannt. Und bei State of Mind, was hat sich da getan?
Ja. State of Mind. Es klingt jetzt fast vielleicht so ein bisschen, als ob ich auf Repeat drücke. aber als ich so die ersten Screenshots und bewegten Bilder von State of Mind gesehen habe, habe ich gedacht, genau Poly-Look. Ich weiß wirklich nicht, ob das was für mich ist, weil gerade bei dieser Low-Poly-Optik erinnert mich persönlich irgendwie immer so ein bisschen an die an so Sachen wie Gabriel Knight 3 oder so oder Monkey Island 4 oder also eigentlich ja nicht mal aus der Zeit, aber so wirklich so im Prinzip die ersten 3D-Versuche und ich fand das damals schon hässlich. Nicht bei den ersten Screenshots von State of Mind, sondern damals die ersten 3D-Spiele. Ja, das war zwar irgendwie begeisternd, aber irgendwie sah es nicht schön aus.
Ja. Tut's nach wie vor nicht.
Ich fand das ganz faszinierend, weil also ich habe dann das Intro gesehen, das haben wir auch schon mal auf der Gamescom gesehen. Mhm. Und dann habe ich irgendwie 2 Minuten oder 3 Minuten gespielt und dann war die Grafik eigentlich ziemlich nebensächlich geworden. Also es ist mir nicht mehr negativ aufgefallen. Es ist, ich weiß nicht, warum es oder warum das so passiert ist. Keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, wenn das Spiel fertig ist und ich das tatsächlich dann auf meinem kleinen Monitor hier zu Hause mehr anspielen kann. Ob es dann immer noch den gleichen Effekt hat, aber zumindest dort auf diesem riesen Monitor, den die da haben, hat mich das überhaupt nicht mehr gestört. Also das passte insgesamt überraschend gut. Also fand ich. Also Wie schon gesagt, ich bin sehr gespannt, ob es dann später auch noch so ist. Aber das war so das Erste, was mir eigentlich aufgefallen ist oder nicht mehr aufgefallen ist. Also sprich, mich hat die Grafik nicht mehr gestört. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, sie haben es meiner Meinung nach, also den Einstieg in die Geschichte. Also State of Mind spielt halt in einer nahen Zukunft und man spielt da diesen Richard Nolan, der als Redakteur für eine Online-Newsmag arbeitet, als Technikredakteur, aber selber irgendwie Technik hasst. Also es gibt halt, also so ähnlich wie wir.
Ich wollte auch sagen, wie die AdventureCon.
Ja, so ähnlich. Man sagt uns ja auch nach, wir hassen Adventures. Nein. Also es ist so, dass dieser Richard Nolan, also es gibt da halt Roboter, die dich im Haushalt unterstützen oder eben selbstfahrende Autos und so. Also wir sind selbstfahrende Autos gibt es ja jetzt schon, nur es hat noch nicht jeder eins. Aber also man ist tatsächlich in einer relativ nahen Zukunft und also jedenfalls ist es so, dass man dort sich durch Berlin bewegt und dann passiert da halt irgendein Unglück und naja, dann steuert man den Richard halt das erste Mal in einem Krankenhaus, wo er einem Arzt gegenübersteht und der Arzt fragt dich dann so, also du kriegst dann irgendwie so eine kleine Aufgabe oder sowas, die habe ich natürlich erstmal total versemmelt, also man sollte irgendwie, also es sollte halt geprüft werden, ob Richards Kopf richtig funktioniert und seine kognitiven Fähigkeiten in Ordnung sind und dann hatte ich eigentlich die Aufgabe, einen Würfel von A nach B zu legen und dabei die Farbe zu verändern von dem Würfel. Und da habe ich natürlich die Farbe nicht verändert, sondern einfach nur so zack, zack, A nach B, ja, ist ja einfach so, ist so nach dem Motto, um den Spieler auch mit der Steuerung zu vertraut zu machen, also so ein spielbares Tutorial. Und dann sagte der Arzt, naja gut, das ist zumindest so die Hälfte, so weit hast du ja schon mal richtig gemacht. Und ich denke so, what? Und dann, ach verdammt, ich sollte doch die Farbe noch ändern. Also man muss da wirklich das Ding aufmerksam spielen, weil dann auch relativ kurz danach, dann werden halt einem also man bekommt noch weitere Fragen vom Arzt und die kann man dann eben auch mehr oder weniger gut beantworten, also gerade wenn man das erste Mal spielt, also dieser Richard hat halt sein Gedächtnis verloren und bei allen anderen Spielen wird dir halt vorher gesagt, pass mal auf, Charakter XY, ne, der hat sein Gedächtnis verloren. Mhm. Du hast aber, also du wirst halt irgendwo reingeschmissen in so eine Situation von einem Charakter, der gar nicht weiß, wer er ist oder so und was er da tut und machen soll. Das weißt du als Spieler. Und du weißt eventuell auch schon mehr über den eigentlichen Hintergrund der ganzen Geschichte als der Charakter in dem Moment. Und bei State of Mind wirst du halt in die Geschichte gesetzt und weißt relativ wenig. Also du fühlst dich, du wirst gefragt, sag mal, also der wird ein Foto gezeigt als Beispiel und dann fragt dich der Arzt, wer ist das? Und dann sagst du, ja, wer könnte das denn jetzt sein? das fand ich also.
Das ist aber ziemlich, sehr realistisch.
Ja, das fand ich sehr passend umgesetzt. Also man kann dann raten, also es gibt jetzt da in dem Sinne keine, also du verlierst dann dadurch nichts oder so, ne? Aber also ich fand das einen ziemlich coolen Einstieg in die Geschichte, einfach weil du wirklich mit dem Charakter mitfühlen kannst, weil du genauso wenig über die Welt weißt wie er. Und dann das nächste, den nächsten Spielabschnitt, den ich anspielen konnte, das war dann in seiner Wohnung. Und dann wachst du da halt auf und guckst dich erstmal um und dann fragst dich so, wo ist eigentlich meine Frau, wo ist mein Kind? Was ist das für ein verdammter Roboter, der da steht und mir erzählt? Das, ne? Also er erzählt mir irgendwas und eigentlich, also man merkt, Richard mag diesen Roboter nicht und dann guckt man sich so ein bisschen in der Wohnung um und denkt so, irgendwie, was zum Teufel ist hier denn passiert? Also ich will jetzt auch nicht so viel spoilern, aber auf jeden Fall war das ein relativ interessanter Einstieg in die Geschichte und man selbst entdeckt mit Richard so ein bisschen so das eigentliche Leben von dem und das fand ich ziemlich interessant. Und es gab dann noch ein späteres Kapitel, was ich angespielt habe. wo auch schon so die eine oder andere Änderung in der Story, also so von dem, was sich dann da so verändert hat, auch in Richards Leben, wo man da schon ein bisschen was erahnen kann. Und ich bin jetzt halt sehr gespannt darauf, wie es dann dahin geht. Also ja, war interessant auf jeden Fall.
Der Release hat sich ja öfters mal verschoben. Wie schaut es derzeit aus?
Er soll dieses Jahr erscheinen. Ende des Jahres.
Okay, also nicht mehr so präzise.
Nee, okay. Also Ende des Jahres. Und zwar neu jetzt auch für die Switch.
Okay.
Also für PlayStation, Xbox, One, PC, okay. Linux war es ja sowieso schon angekündigt. Jetzt soll es eben auch noch zusätzlich auf der Switch erscheinen. Und auf allen Konsolen und oder auf allen Plattformen zeitgleich. Was da auch noch interessant war, also es gibt 6 steuerbare Charaktere. Manchmal ist sind auch Koop-Rätsel möglich und es ist also so, dass man, dass sie auch dort versucht haben, die Rätsel etwas logischer zu gestalten. Also Kai Fiebig, der Producer, hat das an einem Beispiel mit einem Schlüssel erklärt. Also ich bin in einem Raum gefangen als Beispiel oder ich stehe vor einer verschlossenen Tür und irgendwo liegt ein Schlüssel rum. Dann ist es bisher so, dass man in einem klassischen Adventure würde man jetzt dann Schlüssel aufnehmen, ins Inventar tun, zur Tür gehen und den Schlüssel aus dem Inventar rausziehen und mit dem Türschloss benutzen. Dann sagt der Charakter entweder, der passt oder der passt nicht, und wenn er passt, dann ist die Tür eben auf. Bei State of Mind ist es so, ich könnte mir diesen Schlüssel im Inventar also anschauen. Ich brauche den bei der Tür aber nicht mehr aus dem Inventar rausziehen, sondern also ich kann dann direkt zur Tür gehen und sagen, hier, mach die Tür auf, und dann weiß der Charakter, ich habe hier einen Schlüssel, ich probiere das damit, so, und dann wäre die Tür in dem Fall auf. Also auch im Prinzip, einige werden jetzt sagen, es wird dadurch leichter. Auf der anderen Seite, wenn ich nur einen Schlüssel im Inventar habe, ist es im Prinzip eine Komfortfunktion. Also ich muss den Schlüssel natürlich trotzdem vorher noch gefunden haben, aber man hat eben versucht, das ein bisschen zu entschlacken und auch dort die Rätsel auf die Story-Ebene zu bringen und nicht als Hindernis für die Story zu begreifen. Ja, also übrigens wird es vielleicht den einen oder anderen freuen, dass das Spiel auch auf älteren Rechnern spielbar sein soll. Also es ist wohl schon getestet worden und man kann es sowohl mit Tastatur als auch mit Controller spielen. Bei State of Mind habe ich nur den Controller probiert, das lief ganz gut. Es ist ja auch ein 3D-Spiel. Und Säulen der Erde habe ich, um da nochmal eben kurz drauf zurückzukommen, Maussteuerung angetestet und Controllersteuerung, und beides funktioniert sehr gut. Also die Maussteuerung ist vergleichbar mit allen anderen Dedelic Adventures, die mit Maus steuern kann. Also ähnlich wie jetzt zum Beispiel auch in den DSA Adventures oder in Deponia. Also ne, mit Rechtsklick gucke ich mir was an, beziehungsweise bekomme dann die Gedanken von dem Charakter zu lesen. Und mit der linken Maustaste interagiere ich halt. Also das ist so die wirklich klassische, moderne Point-and-Click-Steuerung. Und beim Controller habe ich dann eben auch eigentlich, wie ich zumindest fand, sehr angenehme Tastenbelegung, wo ich dann auch gleich in der Grafik sehen kann, was ich da an den Stellen machen kann. Das war also sehr nett. Also es war wirklich gut umgesetzt. Und ich kann direkt so während des Spiels einfach wechseln. Also so ähnlich wie bei Siberia, nur dass es halt funktioniert.
Wie ist das bei, das heißt, du bist sehr zuversichtlich bei beiden Titeln.
Ja, doch. Also ich bin nach wie vor eigentlich, oder was heißt nach wie vor? Ich bin also, vorher war ich bei beiden ein bisschen skeptisch. Zum einen bei Säulen der Erde, weil ich halt die Buchvorlage überhaupt nicht kenne und auch nicht weiß, ob die Geschichte mir zusagt. Das weiß ich natürlich immer noch nicht, aber das, was ich bisher gesehen habe, sah wirklich sehr gut aus und hat sich auch gut gespielt und hat auch Lust auf mehr gemacht. Und State of Mind, ja, hätte ich auch ganz gern direkt weitergespielt. Also muss ich wirklich sagen, hat mir also überraschend gut gefallen. Auch von der, also speziell jetzt, wie schon gesagt, dass mich die Grafik nicht mehr gestört hat, darf man durchaus als Lob auffassen. Das war, also, ja. Man wird sehen, wie es dann später tatsächlich, also wenn man das ganze Spiel hat, wie sich das dann zusammenfügt. Da haben sie übrigens eine Spielzeit genannt, und zwar geht man nach eigenen Tests durch die durchaus Adventure-erprobte QA bei der Delic von für fünf, oder um die 15 Stunden für Profi-Adventure-Spieler aus.
Okay.
Was schon ordentlich ist.
Das ist ordentlich.
Das
ist lang,
ja. Das heißt, der Anfänger braucht wahrscheinlich dann 20.
Ja, das war das, was ich gesagt habe.
Das ist aber cool.
Na, also so 15 bis 20 Stunden sagen sie. Wir gucken mal. Also das wäre dann schon wirklich sehr ordentlich von der Länge.
Ja, das klingt sehr vielversprechend, muss man jetzt mal sagen.
Ja. Also natürlich werden die Hardcore-Classic-Adventure-Spieler jetzt sagen, das sind keine Rätsel drin oder so. Stimmt so natürlich nicht ganz, aber also es sind eben also Rätsel, die auf jeden Fall einfacher sind als beispielsweise bei Deponia oder sowas.
Ja, aber bei Silence hat er jetzt auch nicht so viele Rätsel bzw. schwierige Rätsel, und das ist relativ gut angekommen. Also.
Weiß ich nicht.
bei den Medien und der Presse ist es relativ gut angekommen.
Also ich erinnere mich daran, dass ich glaube bei uns auch im Forum da der eine oder andere doch gesagt hat, da sind ja gar keine Rätsel drin, das fällt mir jetzt nicht so. Aber also ja.
Mir selber hat es auch nicht so gefallen, weil es war mir zu einfach. Aber die Controller-Steuerung hatten sie damals schon gut drauf. Also ich habe es auf der PlayStation gespielt, das hat wunderbar funktioniert.
Absolut, die Controller-Steuerung war da richtig vorbildlich, ja.
Ja.
Mhm. Vor allem, wenn man es vergleicht mit Spielen, die danach gekommen sind. Ich will es nicht nochmal. ja.
Du wolltest Tiberius.
Ich wollte ja keine Namen nennen.
Aber Tobi, du hast, Namen hast doch einen prominenten Namen nicht genannt. Was ist denn mit Poki?
Poki? Ja, Poki arbeitet an einem geheimen Projekt, das er tatsächlich nicht zeigen wollte. Also ich habe gebettelt und...
Sonst wäre es ja nicht geheim.
Ja, aber er hat es also nicht mal off the record gezeigt. Was, also ich sag mal, wir haben damals mal auf der Gamescom... Quatsch, das war die erste in Köln, das war schon die Gamescom. Haben wir mal ein Interview mit ihm gemacht, und da hat er uns im Prinzip schon nahezu... Also, das Geheimprojekt Deponia vorgestellt und im Prinzip mit der kompletten Geschichte. Also ich weiß dieses Mal wirklich nichts, er hat nichts gesagt. Ja, aber auf jeden Fall arbeitet er an etwas. Ich habe dann gefragt, wie es denn aussieht, so mit Edna oder noch ein Deponia oder so, oder vielleicht sogar irgendwie was anderes. Und naja, also es könnte was ganz Neues sein, es könnte aber auch etwas Altes oder eine Mischung oder ja. Andersrum.
Also wir wissen nicht.
Das war in etwa die Antwort auch, die Poki mir gegeben hat. Und man weiß tatsächlich gar nichts.
Solange er selber weiß, was er tut.
Davon gehen wir aus.
Ja.
Also auf jeden Fall.
Das wäre sonst schlimm, ne?
Auf jeden Fall arbeitet Poki derzeit wieder an einem neuen Adventure. Mag sich natürlich ändern, wenn sich Bela B. mal bei ihm meldet. Das ist bis heute noch nicht passiert. Also Bela, falls du unseren Podcast hörst, ruf mal bei Poki an. Ja.
Das wäre sehr praktisch. Das ist sehr schön. Hat Delic irgendwas gesagt bei der Engine, warum sie bei Säulen der Erde wieder Visioner verwenden, oder...
Da habe ich jetzt nicht so direkt nachgefragt, aber ich gehe mal ganz einfach stark davon aus, dass sie von der Visioner Engine bei 2D-Adventures ziemlich überzeugt sind und es deswegen wahrscheinlich aus Entwicklersicht keinen Grund gibt, da eine andere Engine zu nutzen als eben Visioner. Weil sie da ja auch einen sehr engen Draht zu den Entwicklern haben und selbst auch Sachen dafür entwickelt haben, schon Erweiterungen und so. Ich gehe mal auch davon aus, dass das einfach der Grund ist. Mhm. Und die Visioner Engine läuft ja, ich sag mal, mit den letzten, also bei Deponia oder so, da gab es überhaupt keine Probleme mehr. Und Also technischerweise jetzt irgendwie was. Und das von daher denke ich mal, dass das der Grund sein wird.
Und zu Switch, haben Sie da schon irgendwelche ersten Erfahrungen berichtet, wie das so ist mit Entwicklung für Switch?
Ja, ähnlich wie mit der Xbox One. Also man muss ein bisschen tricksen und aufpassen, dass es eben auf, also tricksen ist falsch ausgedrückt, aber man muss halt eben ein bisschen eben aufpassen, dass die Performance eben auf der Konsole auch passt. Also nicht, weil sie jetzt irgendwie schwach wäre, sondern ganz einfach, weil sie eben etwas anders programmiert wird als ein Standard-PC oder sowas. Aber das, also da waren sie sehr zuversichtlich, dass, wie schon gesagt, also Switch da auch nicht das Problem sein wird. Und dass es also tatsächlich alles zeitgleich fertig werden soll. Ist ja auch noch ein bisschen hin.
Klingt alles gut. Gab es sonst noch was, was erwähnenswert wäre von deinem Trip?
Von meinem Trip nach Hamburg. Ja, ich habe nochmal nach Devil's Man gefragt.
Ah, sehr schön, ja.
Und The Devil's Man ist derzeit logischerweise noch auf noch in der Warteschleife, sage ich jetzt mal, weil die ja, weil momentan alle an Säulen der Erde und State of Mind arbeiten, also speziell jetzt das Team von Devil's Man arbeitet, also die 2D-Adventure-Leute, wenn man so will, arbeiten derzeit eben an dem Säulen der Erde. Aber Devil's Man soll nächstes Jahr erscheinen.
Okay.
Tatsächlich. Das heißt also, wenn Devil's Man die drei Bücher veröffentlicht worden sind, die es übrigens also nur als Komplettpaket zu kaufen gibt, den Preis werden sie also demnächst noch bekannt geben, weil es eben halt auch nicht Sinn macht, irgendwie nur einen Teil der Geschichte zu spielen, weil das dann irgendwie halt nur ein Drittel Spiel ist. Also von der Geschichte jetzt. Also Devil's Man ist, also wird dann danach, wenn das fertig ist, geht es dann damit weiter und wahrscheinlich auch mit dem neuen Poki-Spiel, denke ich mal. Was auch immer das sein wird.
Ja, das klingt sehr cool. Ja, haben die anderen noch eine spezielle Frage oder?
Soweit glücklich. Ich
Ja,
kann
ich
schon
auch.
immer darauf warten, dass endlich was rauskommt von Ihnen.
Ja.
Es wird noch ein bisschen dauern. Wobei jetzt demnächst kommt Long Journey Home raus. Das könntest du dir dann schon mal anschauen. Das habe ich mir nämlich nicht in Hamburg angeguckt, weil also ich hatte dafür um ein bisschen mehr Zeit für die Adventures gebeten und das war auch ganz gut. Hat prima funktioniert.
Dürfen wir dann auch mit ein paar Interviews rechnen?
Ja, ich habe Kai Fiebig,
Bei
also
deinem
den,
Ausflug?
ja, ich habe also Kai Fiebig interviewt, den Producer von State of Mind, und ich habe Matthias Kempke interviewt. Der Autor ist zusammen mit Kevin Menz von Säulen der Erde. Und ich sag mal, also das Interview mit Matt war, mit Matthias war sogar so lang, dass zwischendrin der Akku ausgegangen ist. Ich musste mal gucken, wie ich das irgendwie halbwegs vernünftig zusammengeschnitten kriege. Ich befürchte, ich kriege es nicht vernünftig zusammengeschnitten. Also ja, also es gibt da ein relativ langes Interview mit dem Kevin Menz, Quatsch, mit dem Matthias Kempke. Und ein nicht mehr ganz so langes Interview mit dem Kai Fiebig, weil irgendwann dann auch meine Zeit leider zu Ende ging. Und ja, ich hoffe, dass da einige interessante Einblicke drin sind. Also mit Matt habe ich zum Beispiel darüber gesprochen, wie die Zusammenarbeit mit Ken Follett war und wo sie bei den Rätseln drauf geachtet haben und warum sie sich in diese Richtung entschieden haben. Und ja, also lasst euch überraschen. Ich hoffe, also ich werde mich jetzt bald ans Schneiden machen und ich denke mal, dass allerspätestens Mitte der nächsten Woche die Interviews auch dann online sein sollten.
Sehr schön, das klingt sehr, sehr vielversprechend. Na gut, dann würde ich sagen, wir belassen es mal heute damit. Es soll ja nicht zu viel schon vorweggenommen werden. Und ja, danke für deinen Ausflug nach Hamburg.
Ja, gerne. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, der Delik hat die Fahrtkosten für uns nicht übernommen. Nicht, weil sie es jetzt hätten tun sollen, sondern einfach, weil nicht, dass man dann denkt, hier die Corner lässt sich da durch die Welt führen oder so, das machen wir nicht.
Wir sind unabhängig.
Ja, fast.
Nicht mit Bestechung.
Also es gab Kaffee und der war auch gut. Also von daher.
Das ist
viel wichtiger als Fahrtkosten, hallo?
Ja, Kaffee war wirklich gut.
Also wir sind bestechlich durch Kaffee.
Ja,
jetzt hast du das Geheimnis ausgeplaudert. Ach,
so einfach geht das. Aber es muss natürlich ein guter Kaffee sein.
Ja. Ja. Ja, also von daher, war interessant.
Na gut, wenn es sonst keine wichtigen Fragen mehr gibt, würde ich sagen, beenden wir den Podcast für heute. Wir müssen schauen, wann wir den nächsten Podcast machen, aber wir hätten schon ein Thema, also vielleicht gibt es in den nächsten Wochen gleich den nächsten Podcast, aber lassen wir uns mal überraschen. Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Bis dann.
Bis dann.